Am Dienstag fand ja im Kaisersaal des historischen Kaufhauses hier in Freiburg eine Gedenkveranstaltung für die verfolgten Homosexuellen durch das NS-Regime statt. Unter anderem sprach der Freiburger Bürgermeister für Kultur und Soziales Ulrich von Kirchbach. Das Freiburger Musiktheater Die Schönen sang einige thematische Lieder und es gab zwei Vorträge.
Einer der beiden Vortragenden war der Historiker William Schäfer, der uns hier bei der Schulenwelle kein Unbekannter ist.
Er erforscht seit rund 15 Jahren die Geschichte der Homosexuellen in Freiburg und Südbahn. Derzeit kann man einige seiner Forschungsergebnisse in einer Ausstellung der Organisation Les Obligés de la Mémoire, auf Deutsch die Vergessenen der Erinnerung, im Centre Culturel Français Freiburg im Kornhaus einsehen. Und wir freuen uns nun, William Schäfer mal wieder hier bei uns live im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Bill.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist. Bill, ja. Wir sprachen ja schon öfters mit dir anlässlich deiner Forschungsarbeit und auch anlässlich der Verlegung einiger Stolpersteine in Freiburg und auch eines Stolpersteines in Laar.
In Laar,
die an die Opfer des NS-Regimes erinnern sollen. Du erforschst dabei, ich sagte es ja gerade, vor allem die Geschichte der homosexuellen Opfer. Wie kam es denn nun zu der Zusammenarbeit mit dem Centre Culturel Français?
Ein bisschen indirekt. Wir kennen die Forscher natürlich im Elsass. Wir arbeiten sowieso alle zusammen. Und die haben diese Ausstellung vorbereitet und wollten das auch irgendwo zeigen. Und weil jetzt das Thema Verfolgung der Homosexuellen war, haben wir gedacht, wir könnten das in Freiburg zeigen. Und dann haben wir geschaut, wo geht das? Und das war super, da das Aussteller aus Frankreich ist, das im Centre Culturel Français zu zeigen. Weil die froh sind, wenn sie was aus dem Land da haben.
Und dieser Rahmen oder beziehungsweise diese Ausstellung wurde jetzt auch in einem Rahmen noch einmal beworben beziehungsweise vorgestellt. Wir hatten jetzt am Dienstag den 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Und da hast du ja auch einen Vortrag gehalten, wie schon gerade erwähnt. Diese Veranstaltung wurde von der Stadt Freiburg organisiert. Wurdest du da
unter anderem
federführend,
es gibt
ich, vom
eine ganze
Kulturamt.
Reihe von, ja, auch SWR.
Genau, SWR, Kulturamt.
Ja.
Viele jüdische, auch palästinensische Gruppen waren vertreten. Das war wirklich ein kunterbunter Mix. Eigentlich schon von den Organisatoren her ein Statement für Vielfalt. Und das war schön.
Ja, die machen das seit einigen Jahren, dass jedes Jahr eine andere Opfergruppe dran kommt und auch die versuchen jetzt alle Gruppen nach und nach dran zu nehmen.
Und dieses Mal waren es quasi die verfolgten Homosexuelle.
Ja.
Und dazu nachher noch, was du dazu erzählt hast, das war sehr interessant.
Aber was genau bei der Ausstellung, was wird denn da genau präsentiert? Wenn ich dann in die Ausstellung gehe, was sehe ich dort?
Was siehst du dort? Du siehst 24 Tafeln von den Franzosen mit Informationen über die Verfolgung der Homosexuellen in Frankreich während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg. Diese Tafeln sind in Französisch, aber das ist kein Grund, nicht hinzugehen. Andreas Patard hat freundlicherweise diese ganzen Tafeln übersetzt. Es gibt dort ein Heft in Deutsch, so dass jeder, der hingeht, gucken, das in Deutsch lesen kann.
Könntest du so in ein paar wenigen Worten skizzieren, was so die wesentlichen Wendepunkte in der Geschichte der Homosexualitäten der Homosexuellen in unserer Region waren? Da wäre ja sicher der berühmte Paragraph 175 zu nennen. Was waren so die wichtigsten Punkte oder Wendepunkte in der Geschichte?
Insgesamt? Ja gut, ich meine, schlimm war natürlich die Verschärfung 1935 und die Verfolgung danach. Schlimm war natürlich auch, dass Paragraph 175 nicht abgeschafft wurde am Kriegsende, sondern weiterhin in Kraft blieb bis 1969. Das war ein großer Wendepunkt, war die Befreiung der Homosexuellen von diesem Nazi-Gesetz, demzufolge, dass einvernehmlicher Sex unter erwachsenen Männern, und das war damals 21 Jahre, nicht mehr strafbar war. Dann natürlich kam die Abschaffung 1994 und die Aufhebung der Urteile aus der NS-Zeit am 17.05.2002.
Bill, im NS-Regime, da wurde ja dieser Paragraph 175 des Strafgesetzbuches nochmal verschärft. Es wurde noch ein weiterer Paragraph hinzugefügt, der 175a. Und das alles ist ja eine eindeutige Sprache und Symbolik dafür gewesen, dass die Nazis Homosexuelle noch mehr verfolgen wollen. Aus welchen Gründen wollten sie denn das und haben das auch letztendlich getan? Und wieso weiß man dann, dass zum Beispiel der SA-Führer Röhm, Erich Röhm, schwul war und ein Dudesfreund von Hitler war? Ist das nicht ein Widerspruch in sich oder wie muss man das einordnen?
Ja, Röhm war bekanntlich homosexuell. Er wurde aber 1934 ermordet. Und das wurde verkauft als Reinigungsakt, um die Partei von Homosexuellen zu reinigen. Im Grunde genommen war es Machtkämpfe, aber die haben das verkauft als Reinigung. Und ab dann war natürlich echt, waren die Homosexuellen freiwillig.
Ab dann gab es quasi niemanden mehr, der auch in irgendeinem öffentlichen Amt war, in einem mächtigen öffentlichen Amt und homosexuell ist.
Das doch.
Gab es noch?
Oh ja.
Da gab es noch einige.
Ah ja, es gab schon einige. Aber die Nazis haben die Homosexuellen verfolgt aus rassischen Gründen. Die wollten möglichst viele Arier haben. Und da schwule Männer in der Regel keine Kinder zeugen, galten sie als Staatsfeinde, als bevölkerungspolitische Blindgänger und ein paar andere Schimpfwörter. Und die haben die Männer bekämpft, weil sie keine Kinder gezeugt haben. Aber Paragraph 175 bestrafte Handlungen. Es war auch in der NS-Zeit nicht verboten, homosexuell zu sein.
Sondern nur so zu handeln.
Etwas zu tun, ja.
Aber es gab, glaube ich, eine interessante Änderung mit der Beweislast. Wenn jemandem vorgeworfen wurde vor einem gewissen Datum, dass er homosexuelle Handlungen betrieben hat, dann musste das von Seiten der Staatsanwaltschaft bewiesen werden. Und dann gab es irgendwann, glaube ich, eine Beweislastumkehr, sodass dann derjenige, der beschuldigt wurde, beweisen musste, dass er nichts getan hat.
Ja, weiß nicht, ob ich das so darstellen würde. Vor der Verschärfung war nur strafbar Penetration. Und das ist schwierig. Wie willst du das beweisen, wenn zwei Leute in einem Zimmer sind und die Tür ist zu? Von daher waren die Verurteilungen relativ selten. Nachher war alles, was in diese Richtung ging, strafbar. Es musste nicht einmal Handlung sein, auch der Versuch war strafbar.
Ah, okay.
Hier ist die Spule Welle live aus dem Kreta-Gelände in Freiburg. Und wir sprechen gerade mit dem Historiker William Schäfer über die Verfolgung der Homosexuellen in der NS-Zeit. William, wir haben eben schon ein bisschen gesprochen über dieses Thema. Wie ist es eigentlich überhaupt zu Prozessen gekommen? Wie wurde eigentlich jemand überhaupt festgenommen? Von wem wurde er angeklagt oder von wem wurde er überhaupt beschuldigt?
Da ist viel in der NS-Zeit erstaunlicherweise, nicht nur bei den Homosexuellen, passiert durch Denunziation. Die Regierung hat die Menschen natürlich dazu angehalten, etwas zu melden, wenn sie was beobachtet haben. Aber ich muss sagen, die Bevölkerung hat fleißig mitgemacht. Haben sie irgendwas gesehen oder gehört, sind sie gleich zur Polizei gerannt und haben es gemeldet. Und dann fing das an.
War das eher, weil die sich angeekelt fühlten oder eher, weil die selber Angst hatten, verdächtig zu werden, sie kennen oder schützen einen Homosexuellen? Oder weiß man das nicht so genau?
Schwierig zu sagen. Mhm. Ich kann das heute nicht nachvollziehen. Ich würde nicht sofort zur Polizei rennen, wenn ich merke, dass mein Nachbar irgendetwas macht. Aber die Bevölkerung war irgendwie damals bereit, das zu tun.
Hm. Was waren denn überhaupt so die typischen Strafen? Gab es da ein Muster? Gab es da bestimmte mit welchen Strafen mussten denn Homosexuelle rechnen?
Kommt davon, was sie getan hatten und wie oft.
Mhm.
Wiederholungstäter wurden natürlich härter bestraft. In der Regel kamen sie ins Gefängnis. In ganz schweren Fällen kamen sie ins Zuchthaus. Die meisten wurden nach Verbüßung der Strafe entlassen, was gar nicht so harmlos war, wie es klingt. Die waren gesellschaftlich ruiniert, die waren beruflich ruiniert und wurden natürlich von der Polizei streng überwacht, dass sie ja nichts wieder anstellen.
Mhm.
Aber die kamen mindestens raus. Einige kamen natürlich nicht raus, sondern kamen ins KZ.
Mhm.
Sobald die Strafe abgesetzt war, kam man dann auch gerne mal ins KZ. War das dann noch Teil der Strafe oder wie?
Nein, das ist keine Strafe.
Das eingeordnet werden?
Das ist eine Erziehungsmaßnahme, Sebastian. Echt, ich habe eine Akte gefunden hier vom Gefängnis, wo ein Mann gegen die Vorbeugehaft klagen wollte. Und er kam die Antwort, er kann nicht klagen. Das ist keine Strafe, es ist eine Erziehungsmaßnahme.
Und so einfach war das dann juristisch gelöst für die Nazis?
Ja, ja. Die Justiz hat bestraft nach § 175 und hat dafür gesorgt, dass die Menschen ihre Strafe verbüßen. Damit war deren Aufgabe erledigt. Und da wurde entschieden, entlassen oder nicht entlassen, von der Kriminalpolizei oder in besonderen Fällen von der Gestapo. Und ja, je nachdem, wer das entschieden hat, hat die Leute teilweise dann in Sicherungsverwahrung und Vorbeugehaft und wie das alles hieß im Klartext KZ. Das war eine polizeiliche Maßnahme KZ.
Und das war nicht für wenige dann auch die Endstation. Bill, du hast ja noch viel geforscht, auch seit unserer letzten Sendung. Und einige neue Biografien sind da auch ans Licht gekommen. Wir haben jetzt abstrakt von verschiedenen Opfern geredet. Konkret gibt es zum Beispiel im Moment auch ein Opfer, mit dem du dich sehr stark beschäftigt hast, Karl Hermann Günner. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Kurz einen Abriss seiner Biografie.
Ich kann euch sehr viel erzählen, aber wir haben nur Zeit bis 9 Uhr. Huh? Karl Hermann Günner, das ist der erste und einzige Fall, wo ich das belegen kann, von der Geburtsurkunde bis zur Todesurkunde. Das habe ich ihm zu verdanken, weil er in Offenburg geboren wurde und immer da gelebt hatte, bis auf so 3 Jahre, glaube ich, Wanderjahre. Und hatte dort ein Geschäft. Und so war alles in Offenburg zentriert. Und da hat man eher die Möglichkeit zu forschen, was war da los mit ihm. Ich meine, er war vom Beruf Kaufmann und hatte ein eigenes Geschäft. Schreibwaren, Papier und Schreibwarenhandlung und Buchhandlung. Und er wurde mehrfach bestraft wegen Paragraf 175. Er hat auch eine Strafe bekommen wegen Abhören von Feinsender. Er hat in Offenburg gewohnt und hat den Straßburger Sender gehört vor der Besatzung. war strengstens verboten. Da kann man von Offenburg fast rüberschauen nach Straßburg, aber war verboten zu hören. Und wieder Denunziation. Der Nachbar oben drüber hat das gemerkt und rannte zur Polizei und hat das gemeldet. Woraufhin er ein Jahr und zwei Monate bekommen hat, weil er Radio Straßburg gehört hat. Und er ist da anschließend noch einmal wegen 175 verurteilt worden, war in Zuchthaus, im Zuchthaus Enzersheim im Elsass. Und als die Strafe verbüßt war, kam er nicht frei, sondern sofort ins Konzentrationslager Nordzweiler. Als Nordzweiler aufgelöst wurde, kam er nach Dachau und in Dachau wurde er ermordet, 63 Jahre alt. Die Todesmeldung gibt als Grund Versagen von Herz und Kreislauf bei Bauchspeicheldrüsenblutung an.
Wie es gerne so war, ein natürlicher Tod im KZ.
Oh, alle Menschen im KZ starben eines natürlichen Todes, laut Sterbeurkunde. Weil die deutsche Bürokratie hat verlangt natürlich, dass Sterbeurkunden erstellt werden. Da mussten die Leute wissen, was aus ihren Angehörigen geworden ist. Und aber da stand fast immer natürliche Todesum. Aber was willst du da machen? Das ist eine Urkunde mit Stempel, mit Unterschrift. Und wie wollte man das Gegenteil beweisen?
Richtig. Hm? Wenn es schon ein offizielles Dokument gibt.
Ist, ja.
Bill, derzeit finden ja auch die Veranstaltungen zu dem Thema statt. Einige, also zum mit dem Centre Culturel Français. Mhm. Einige sind jetzt schon vorbei, wir haben es erwähnt, auch die Gedenkveranstaltung am Dienstag mit den Vorträgen von dir und von einem Kollegen. Es gibt aber zum Beispiel noch die Ausstellung im Centre Culturel Français. Wie kann man die besuchen und kostet das Eintritt oder kann ich da einfach rein?
Du kommst einfach rein. Es kostet keinen Eintritt und rein natürlich, wenn das Centre offen hat. Die haben Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 9 bis 17.30 Uhr, Freitag von 9 bis 14 Uhr und Samstag 11 bis 14 Uhr. Und zu diesen Uhrzeiten kann man einfach reingehen, es kostet nichts. Die Ausstellung angucken und mit dem Heft, das alles in Deutsch. Ich finde die Ausstellung interessant, weil es immer Bezug auf Deutschland nimmt. Klar, die Verfolgung kam aus Deutschland. Hm? Von daher ist es nicht rein französisch, wenn man denkt, oh Gott, das ist für uns interessant. Das ist gar nicht der Fall.
Bill, was?
Und?
Ja.
Ja, die Lesung, ja eben.
Es findet nämlich eine Lesung statt am Sonntag diese Woche, am 1. Februar. Und zwar liest Manfred Burkhardt Ich, Pierre Seel, deportiert und vergessen. Der Eintritt ist auch frei. Und was man noch erwähnen darf, für 2 Euro kann man im Centre Culturel Français die Broschüre erwerben zur Ausstellung. Die geht als Spende an die Rosa-Hilfe.
Das Ganze ist um 11 Uhr am Sonntag.
Am Sonntag um 11 Uhr.
Ja.
Ja, bitte. Vielen, vielen Dank, dass du heute nochmal in die Sendung gekommen bist. Wir hoffen, wir sehen uns bald wieder hier in der Sendung. Es ist immer sehr spannend, mit dir zu reden. Sebastian?
Und am Schluss sei noch als kleine Denkaufgabe vielleicht mitgegeben. Der Bill hat schon oft gesagt, die Forschung der homosexuellen Verfolgten nach 45, die hat er bis jetzt noch nicht bearbeiten können. Aber auch da hat es nicht aufgehört mit der Verfolgung. Es gab wohl, das habe ich jetzt so von der letzten Veranstaltung mitgenommen, unter Adenauer mehr Verurteilungen wegen des Paragraphen 175, als es unter Hitler war.
Ja.
Das sind zwei verschiedene Systeme. Das eine war ein Rechtsstaat, das andere nicht. Das muss man natürlich sagen. Aber es gab die Verurteilung.
Es war das gleiche Gesetz.
Genau, einfach so weitergenommen.
Ja.
Bill, vielen Dank, dass du da warst und dir wieder mal die Zeit genommen hast.